Moin, willkommen im Waschsalon. Folge, ja, 174 würde ich mal sagen. Also, willkommen in der Salatküche. Denn Zahlensalat, um genau zu sein, ist hier momentan das Thema. Dadurch, dass ich Themen und halbfertige Skripte hin und her geschoben habe, bin ich mit meiner Folgennummerierung durcheinander gekommen. Zahlen und ich sind immer mal wieder eine großartige Kombi, deshalb habe ich auch einen kaufmännischen Beruf ergriffen. Also damals, ne? Anders ausgedrückt, das kann ich also auch nicht. Und um es noch schlimmer zu machen, das ist mir selbst erst mal gar nicht aufgefallen. Aber wenn dich auf Instagram jemand mit dem Handle Execute the Witness darauf hinweist, ja, glaub mal, da kommt der alte Joko schon aber ganz schnell aus dem Kreuz. Wobei, ich muss jetzt mal eine Lanze für den Executioner brechen. Er hat da ganz freundlich und höflich gefragt, ob er sie eine Folge verpasst hätte oder ob die Nummerierung etwas aus der Spur gelaufen sein könnte. Ich gelobe Besserung. So, und wenn wir schon mal bei Zahlen sind, mache ich damit auch gleich weiter. Überleitung des Todes. Ich möchte heute aus mehr oder weniger aktuellem Anlass einen Blick auf die Finanzierung von NFL-Stadien werfen. Genauer gesagt, bei deren Neubau. Ja, nicht nur Neubau, muss mir schon widersprechen und das im Intro fängt gut an. Auch beim Umbau. Ihr werdet im Laufe der Folge merken, warum ich mich gerade korrigiert habe. Ich möchte auch gar nicht, fällt mir dabei auf. Muss ich an meinen Taktiklehrer denken, Oberstleutnant von Zenker, Offizierlehrgang. Wir sitzen am Sandkasten. Ja, ich glaube, ich würde. Bäm, das gibt's an meinem Taktik-Sandkasten nicht, hat er gesagt. Glauben können Sie in der Kirche, Würde hat der Papst. Ich will eine Entscheidung. Jawohl. Im gleichen Lehrgang habe ich übrigens noch eine andere Lebensweisheit gelernt. Wenn scheiße, dann mit Hurra. Fehler machen wir alle mal, aber dann auch dazu stehen. Ja, dass mir diese beiden Weisheiten auch 37 Jahre später noch so präsent sind, sagt wohl einiges über mich und meine Zeit in Oliv aus. Aber ich sage ja immer, die Jahre im Lehrbataillon haben mich fürs Leben geprägt. Von wegen ist ja toll, was der für Schulterklappen hat, aber der findet ja alleine seinen eigenen Hintern mit beiden Händen nicht. Was machen wir denn jetzt? Aber ich will doch jetzt hier nicht mit Pseudo-Psycho-Gebrabbel langweilen. Wo wir schon bei Entschuldigen sind, ich muss mich schon wieder entschuldigen. Heute wird's länger. Es wird ausführlicher. Wie so oft habe ich bei der Recherche relativ überschaubar angefangen, nur um dann mehr und mehr und mehr und mehr zu dem Thema zu finden. Kontext und so. Und glaub mir, ich hätte noch mehr erzählen können als das, was es jetzt letztlich zu hören gibt. Also aktuell, was da in Vegas und Phoenix so los ist, abseits des Footballs. Nicht, dass ihr jetzt hektisch werdet und denkt, was ist da mit den Raiders oder mit den Cardinals. Der anfangs ganz unschuldige Gedanke für die heutige Folge kam mir während der Recherche für das Tampa Bay Buccaneers Special, als ich herausfand, wie das Raymond James Stadion, ne? Spitzer Stein in Hannover, damals finanziert wurde. Und jetzt gibt es ja auch gerade ein, ja, ein, zwei Wochen altes Beispiel aus Kansas City. Aber der Reihe nach. Ich will Kontext. Wie der regelmäßige Waschsalonbesucher weiß, könnte der Spruch Football is Family, zumindest hier im Waschsalon, und auf jeden Fall für die NFL unpassender nicht sein. Die NFL ist eine der erfolgreichsten Sportligen der Welt. Bei allen Gerede über die drei großen Sportarten Nordamerikas, ja gut, um jetzt mal den Freunden des Kufensports eine Lanze zu brechen, vier, wenn wir die NHL mit dazu nehmen. In Wirklichkeit ist es doch so, dass der Profi-Football die Nummer eins ist. Es gibt den Profi-Football und dann kommt alles andere. Das hat zwar auch auf Seiten der Zuschauer mit The Love for the Game zu tun, weil wenn die da nicht so heiß drauf wären, ne, dann wären die nicht so erfolgreich. Aber von Seiten der NFL, ihr ahnt es, da ist Ka-Ching das bekannte Zauberwort. Und dazu mal ein paar Grundlagen. Dinge und Begriffe, mit denen wir, zumindest in meiner Wahrnehmung, munter um sich geworfen wird, aber dabei oft im Detail eigentlich gar nicht klar ist, was dahinter steckt. Also, am Anfang war das Feuer. Ein Film, den ich nie verstanden habe, aber das nur am Rande. Die NFL gehört nicht einer einzelnen Person. Die gehört nicht Onkel Roger. Also der ist nur Commissioner, der ist nur der Verwalter. Sie ist vielmehr ein Wirtschaftsverband, der sich aus einzelnen Franchises bzw. Teams zusammensetzt. Franchise-Teams, wieso unterscheide ich? Haha, genau. 31 dieser Teams sind in individuellem Besitz, während nur eines, genau, die Green Bay Packers, im Besitz von Aktionären ist. Merk schon, der Frosch in mir stark heute ist. Also muss ich zwischendurch hier mal was trinken. Die NFL macht insgesamt, wenig überraschend, Geld. Also ist profitabel, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Geld vor allem mit lukrativen Fernseh-, Streaming- und Marketingverträgen. Die weltweite Covid-Pandemie, die hat der Liga zwar einen Dämpfer verpasst, aber die hat sich seitdem doch prächtig wieder gemacht, wieder erholt. Das wertvollste Team der NFL sind die Dallas Cowboys mit einem geschätzten Wert von 9,2 Milliarden Dollar. Am anderen Ende der Skala finden wir die Cincinnati Bengals, die geschätzt 3,5 Milliarden Dollar wert sind. Geschätzt deshalb, weil die NFL ein privates Unternehmen ist und deshalb nicht verpflichtet, ihre Einnahmen offenzulegen. Aber es gibt reichlich oder zahlreiche Belege dafür, dass sie enorme Summen einnimmt. Die NFL verdient den Löwenanteil, das habt ihr hier im Podcast im Waschsalon ja auch schon öfter gehört, die verdient den Löwenanteil ihres Geldes bekanntlich mit Fernsehverträgen. Weitere Einnahmequellen sind Ticketverkäufe, Merchandising und Lizenzrechte sowie Unternehmenssponsoring. Schätzungen zufolge hat in der vorangegangenen Saison, also 2023/24, der Laden rund 12 Milliarden Dollar eingenommen. Und damals hat man das bereits im Jahr 2010 vom NFL-Commissioner Goodell gesetzte jährliche Einnahmeziel von 25 Milliarden bis zum Jahr 2027 schon mal zur Hälfte erreicht. Tja, also 12 Milliarden im Jahr, das ist ja geringfügig mehr, als wenn ich mich singenderweise mit einem Hut in die Fußgängerzone hier in Hamburg stellen würde. Da zahlen die Leute gar nicht mehr so viel, damit ich aufhöre mit dem Singen. Also, das taucht als Geschäftsmodell eher wenig, würde ich behaupten. Und im Gegenzug, wie genau sieht denn das Geschäftsmodell der NFL aus, dass die so viel erfolgreicher sind als ich mit meinem Singsang? Die NFL unterteilt ihre Einnahmequellen in zwei Kategorien: nationale Einnahmen und lokale Einnahmen. Die nationalen Einnahmen bestehen aus Fernsehverträgen sowie Merchandising- und Lizenzverträgen, die auf nationaler Ebene von der Liga selbst ausgehandelt werden. Dieses Geld wird dann unabhängig von der individuellen Leistung der einzelnen Teams gleichmäßig auf alle 32 Mitglieder, auf alle 32 Teams verteilt. In der letzten Saison der NFL erhielt jedes Team aus diesem Topf 374,4 Millionen Dollar. Dafür müsste der kleine Jogwasher lange singen, selbst in Lire. Die lokalen Einnahmen, die sich aus dem Verkauf von Eintrittskarten, Konzessionen und lokalen Unternehmenssponsoren zusammensetzen, werden von den Teams lokal selbst erwirtschaftet und auch entsprechend behalten. Im Geschäftsjahr 2023 meldeten beispielsweise die Packers 235,9 Millionen Dollar Einnahmen in lokalen Geschäften oder in lokalen Einnahmen. Nicht im Lokal, das ist wieder was anderes. Das hört sich jetzt erstmal nach einem Leben in Saus und Braus für die Owner an. Ja, die gehen jetzt eher nicht mit Bezugsschein bei Walmart einkaufen, aber diese hohen Einnahmen sind auch notwendig, um die hohen Kosten für den Betrieb eines Profi-Football-Teams zu decken. Im Zeitraum 2022-23 gaben beispielsweise, wieder die Packers, 541,6 Millionen Dollar für Betriebskosten aus. Großteil davon für die Bezahlung der Spieler, nämlich 294,2 Millionen. Der Rest für die Instandhaltung des Stadions, Marketing, Team- und Verwaltungskosten. Wo kommen diese Einnahmen denn jetzt her? Also außer den TV-Geldern. Football ist zweifellos die meistgesehene Sportart in den Vereinigten Staaten und die Super Bowls gehören zu den Einschaltquoten stärksten TV-Übertragungen in der Geschichte der USA. Da hatte die NFL rechtzeitig den richtigen Riecher, nämlich schon 1970. Da fing sie an, den Sonntagsspieltag sozusagen auszudehnen. Das war die Geburtsstunde von Monday Night Football. Mittlerweile ist die NFL-TV-Woche deutlich länger. Während der Saison werden die Spiele in den Vereinigten Staaten montags, donnerstags und sonntags regelmäßig live übertragen. Da, wie gesagt, diese Spiele durchweg zu den beliebtesten Sendungen im Fernsehen gehören, haben die Medienunternehmen viel Geld für die Übertragungsrechte ausgegeben. Und es kommen weitere TV-Spieltage dazu. Zuletzt mit einzelnen Partien am Freitag und sogar am Samstag. Und in der bevorstehenden Saison wird es auch zwei Spiele an Weihnachten geben, also dem US-Weihnachten, sage ich mal, dem 25. Dezember. Die NFL hat die TV-Rechte in den USA mittlerweile auch breit gestreut. Einiges davon ist auch nur jeweils bei dem einzelnen Partner exklusiv zu sehen. Um wirklich alles sehen zu können, muss man, alternativ, Kunde bei Amazon Prime, CBS, ESPN, ABC, Fox und NBC samt deren kostenpflichtigen Streaming-Diensten sein. Das ist drüben teils geteilt. Also meinetwegen Peacock von NBC kostet zusätzlich. Diese TV-Verträge haben einen Wert von 110 Milliarden Dollar. Darüber hinaus hat die NFL seit Dezember 2022 eine mehrjährige Vereinbarung mit Google, die auf YouTube TV und YouTube Primetime Channels das NFL Sunday Ticket exklusiv anbieten. Bevor ihr jetzt anfangt, YouTube anzuschmeißen und zu googeln, das gilt nur für die USA. Mit dem NFL Sunday Ticket können Zuschauer Spiele der regulären Saison, sehen, die von den lokalen Sendern in ihrem Gebiet nicht übertragen werden. Also ich lebe in Philadelphia, möchte aber die Raiders sehen, die werde ich im lokalen Fernsehen nicht finden. Aus diesem Vertrag erhält die NFL weitere 2 Milliarden Dollar. Kurze Spitze am Rande. Für die Damen und Herren, die regelmäßig an der Game Pass-Klagemauer angesichts der riesigen Preise weinend zusammenbrechen. Der niedrigste Verkaufspreis für das NFL Sunday Ticket, also wenn da gerade mal Angebotswochen sind, Viertel von Tag für Muschi, liegt bei 349 Dollar für eine ganze Saison. Aber um diese 349 Dollar zahlen zu können, muss man ein YouTube TV-Abo haben. Und das alleine kostet 72,99 Dollar pro Monat. Muss ich jetzt nicht näher ausführen, würde ich mal behaupten. Heult leise, die NFL ist kein wohltätiges Unternehmen. Football is Family, deine Mutter. Obwohl der größte Teil der nationalen Einnahmen aus diesen TV-Monster-Verträgen stammt, verdient die NFL auch Geld durch ihre Abteilung NFL Properties und NFL International, die für die Liga und die einzelnen Teams Lizenzen vergeben. Wie die NFL den potenziellen Lizenznehmern erklärt, vertreten die beiden Abteilungen, die National Football League und die ihr angehörenden Profi-Football-Clubs, bei der Lizenzierung ihrer Marken und Logos, also die NFL-Marken. Zu den NFL-Marken gehören unter anderem das NFL Shield, die Worte Super Bowl und Pro Bowl, die Super Bowl und Pro Bowl Logos, die Super Bowl Logos, langweiliger geht es ja wohl gar nicht, sowie die Teamnamen, Spitznamen, Farben, Symbole, Embleme, Helmdesigns und Uniformdesigns. Nach einer Schätzung bringen diese Lizenzverträge weitere 3 Milliarden pro Jahr ein. In den Topf zahle ich ja auch regelmäßig ein. Look good, feel good, sabble good ist ja das heimliche Motto des Waschsalons. Und Waschsalon regeln, ne? Kannst du nicht mischen. Ähnlich wie bei den Ticketverkäufen sind die Konzessionen im Vergleich zu den TV-Verträgen Peanuts. Konzessionen tragen relativ wenig zu den Einnahmen eines durchschnittlichen NFL-Teams dabei. Aber, also Konzessionen hier, du darfst deine Burger, deine Cola und so weiter hier im Stadion verkaufen. Aber das funktioniert ja ähnlich wie beim Kino. Da ist die Konzession alleine ja nur die halbe Miete. Die Gewinnspannen erzielst du ja erst beim Verkauf von Speisen und Getränken. Und die sind bei den Spielen natürlich extrem hoch. Das ist ja eine wunderbare Mischung aus Preis und Dauer. Bei einer durchschnittlichen Dauer eines NFL-Spiels von 3 Stunden 8 Minuten hat man viel Zeit und Gelegenheit, sich mit Essen, Trinken oder auch Merchandise im lokalen Pro-Shop einzudecken. Ich erinnere mich da an ein Spiel in Minnesota im alten Metrodome. Da hat mich der Stadionbesuch an den Rand des Wahnsinns gebracht. Die konnten keine 5 Minuten sitzen bleiben. Ständig unterwegs, essen und trinken, holen oder wieder wegbringen, damit man Platz hat, um den vom Stadion Junkfood geformten Körper für Nachschub bereit zu machen oder empfänglich. Fürchterlich. Und dann gibt es natürlich auch Unternehmen als Sponsoren. Unternehmen werden oft gerne mit, ich sag mal, großen Sportvereinen in Verbindung gebracht und sind bereit, für dieses Privileg zu zahlen. Nach Angaben des Sports Business Journal hat die NFL zu Beginn der Saison 2023 37 Sponsoren auf Ligaebene. Dazu gehören Best Buy, Campbell Soup, FedEx, Frito-Lay, die machen Chips und solche Geschichten, Rocket Mortgage, Subway und Visa. Die begehrtesten Sponsorenverträge sind die Namensrechte an den NFL-Stadien. Im Jahr 2024 gaben Levi Strauss & Co. und die San Francisco 49ers beispielsweise einen 170 Millionen Dollar Deal bekannt, der vorsieht, dass der Name des Jeans-Herstellers bis zur Saison 2043 auf dem Stadion des Teams bleibt. Dementsprechend erwarte ich jetzt geradezu täglich eine 501 im 49ers-Design. Schön rot. Aber ihr kennt das vom Wochenendeinkauf im Supermarkt. Alles wird teurer. Deshalb mal einen Heiermann ins Phrasenschwein. Wer rastet, der rostet. Deshalb hat die NFL natürlich Zukunftspläne und sucht immer auch nach Wachstumsbereichen. Während sich die Art und Weise, wie die Menschen mittlerweile Unterhaltung konsumieren, ständig auch weiterentwickelt und verändert hat, zum Beispiel gegenüber der Einführung von Monday Night Football im Jahr 1970, hat die NFL den Vorteil, ihr Produkt über genau so viele verschiedene Kanäle anbieten zu können. Das funktioniert, sei es auf dem Handy, sei es auf dem Tablet, stationärer PC, Fernseher zu Hause oder. Und darüber hinaus sichern Ihnen die langfristigen Verträge mit Fernsehsendern und Streamingdiensten weit in die Zukunft hinaus eben die beträchtlichen, die bekannten Einnahmen. Manchmal gibt es aber auch Gamechanger, auf die die NFL, auf die man keinen unmittelbaren Einfluss hat. So geschehen im Mai 2018, als der oberste Gerichtshof der USA entschied, den Bundesstaaten die Entscheidung zu überlassen, ob sie Sportwetten legalisieren wollen oder nicht. Viele Bundesstaaten haben seither von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, da sie sich natürlich die hohen Steuereinnahmen bewusst sind, die sie dadurch erzielen können. Stand heute sind Sportwetten in 38 Bundesstaaten legal. Einem Bericht der Washington Post aus dem Jahr 2023 zufolge nimmt die NFL derzeit 132 Millionen an wettbezogenen Sponsorengeldern ein. Zu diesen Sponsoren gehören die Sportwettanbieter Caesars Entertainment, DraftKings und FanDuel. Und das könnte erst der Anfang sein. Die American Gaming Association prognostizierte, schweres Wort, ohne Hopfen, bereits 2018, dass legalisierte Wetten für die NFL einen Wert von mehr als 2,3 Milliarden haben könnten. Pro Jahr. Das liegt natürlich auch zum großen Teil an den gestiegenen TV-Zuschauerzahlen und den daraus resultierenden Werbeeinnahmen, die von Fans mit einem finanziellen Interesse an den Spielergebnissen erzielt werden. Und dafür hat die NFL mehr oder weniger zufällig genau das richtige Programm. Genau, die NFL Red Zone, wo von Highlight zu Highlight geschaltet wird und erinnert euch, wenn da Ergebnistafeln eingeblendet werden oder sonst irgendwas, da steht unten immer DraftKings. Also bei uns in Deutschland würde links oben in der Ecke Dauerwerbesendung stehen. Und das ist natürlich für diese Zielgruppe wie gemacht. Demgegenüber steht aber auch ein ganz konkreter Image-Schaden. NFL-Spieler dürfen nämlich nicht auf NFL-Spiele wetten. Und allein im Jahr 2023 wurden 9 Spieler aufgrund solcher Anschuldigungen suspendiert. All diesen Einnahmen steht jetzt eine zentrale Herausforderung gegenüber. Bang for the buck. Ich muss ein interessantes Produkt anbieten. Dafür tut die NFL regelseitig ja schon einiges, indem man möglichst gleiche Wettbewerbsvoraussetzungen geschaffen hat, damit das eben nicht so aussieht bei uns in der Fußball-Bundesliga. Als Stichworte nenne ich jetzt hier nun mal Salary Cap, Draft-Reihenfolge und Strength of Schedule. Aber damit nicht genug. Um die Fans bei der Stange zu halten, ist die NFL auf, genau, Stars angewiesen. Und Die sind, wie der Titel Star schon vermuten lässt, nicht leicht oder gar kostengünstig zu bekommen oder zu ersetzen, zu halten. Ein paar konkrete Beispiele. Die Zahlen sind jeweils das durchschnittliche Jahresgehalt für 2024, also der Gesamtvertrag aufs einzelne Jahr runtergebrochen. Der bestbezahlte Quarterback 2024 ist Cincinnati Bengals Quarterback Joe Burrow mit 55 Millionen. Gefolgt von Chargers Quarterback Justin Herbert, 52,5 Millionen. Ja, ich weiß, die waren 2023 sportlich jetzt nicht so ganz weit vorne. Da denkt man eher an Fanfaren, Eagles Quarterback Jalen Hurts mit 51 Millionen oder Obi-Wan Mahomi von den Chiefs mit 45 Millionen. Ein Quarterback muss den Ball jetzt auch irgendwo sinnvoll hinwerfen können. Bestbezahlter Wide Receiver 2024 ist Dolphins Wide Receiver Tyreek Hill mit 30 Millionen. Bei den Tight Ends sind es Darren Waller von den Giants mit 17 Millionen und Minnesotas TJ Hawkinson mit 16,5 Millionen. Kollege Kelsey aus Kansas City ist mit 14,3 Millionen mit dabei. Bei den Running Backs bekommen Christian McCaffrey von den 49ers 16 Millionen und Saints Running Back Alvin Kamara mit 15 Millionen das meiste Kilometergeld. In der O-Line ist man mit 25 Millionen Dollar ganz vorne, für den besten D-Liner mit 24 Millionen. Ja, da muss die Kollekte schon mal mehrfach durch den Kirchensaal gehen, um alleine die Spielergehälter zusammenzubekommen. Also nichts mit Singen, Herr Heddergott. Das mal als grundsätzlicher Hintergrund, bevor wir jetzt zum eigentlichen Reiseziel kommen, den Stadien. Obwohl der Verkauf von Eintrittskarten eine wichtige Einnahmequelle für die einzelnen NFL-Teams darstellt, ist das, ich habe es eben schon angedeutet, im Vergleich zu den immer schneller, immer größer werdenden, schneller wachsenden und größer werdenden, so rum, Einnahmen aus den TV-Verträgen relativ gering. Im Durchschnitt fassen die NFL-Stadien um und bei 70.000 Zuschauer und die Spiele sind in der Regel ausverkauft, wobei das durchschnittliche NFL-Ticket auch wieder über den dicken Baum $150 kostet. Ja, das lässt nicht viel Raum für Wachstum. Nun ist wohl auch klar, wohin die Reise genau geht, habe ich ja am Anfang auch gesagt, also keine Überraschung. Das Einzige, was die Teams tun können, ist, ihre Stadien zu renovieren, um mehr Sitzplätze, Luxuslogen und Verpflegungsstände hinzufügen zu können. Oder sie bauen sich gleich eine neue Hütte. Denn solche Renovierungen, ja, im laufenden Betrieb, das ist ja kostspielig, das stört und genau genommen ist es ja auch nur Flickwerk. Um da einen langfristigen Unterschied machen zu können, wählt man dazu eher Bob den Baumeister und nicht Tine Wittler. Jeder Sportfan in Amerika wünscht sich eine Mannschaft, die sozusagen sein eigen ist. Mein Team. Überall im Land sorgen die Heimteams für Begeisterung und ja, teilweise sogar Stolz in den jeweiligen Städten, die sie vertreten. In der Vergangenheit haben diese Organisationen dafür nur eins erwartet. Wir brauchen ein Stadion. Einst als Kathedralen der Neuzeit bezeichnet, werden die Stadien aber immer aufwendiger und immer teurer, sollen im Idealfall schon alleine ein Grund für den Ticketkauf sein. Also, die 49ers hier auf der hohen Luft, ja, kann man sich antun. 49ers im Volksparkstadion, schon interessanter. Wobei, ob das Stadion, Volksparkstadion jetzt noch so der Hero ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Was wollte ich sagen, sage ich am besten gleich. Also, das Stadion soll auch schon mal ein Grund sein. Und in der NFL sind die Teambesitzer heute auch Millionen, ja wenn nicht sogar Milliarden von Dollar schwer. Insofern sollte die Frage, wer die Kosten für den Bau, für die Renovierung eines Stadions trägt, eigentlich kein Diskussionsthema sein, ist es aber immer wieder. Muss der Teamowner da selbst das Sparschwein schlachten oder gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten? Mit dem Bau eines neuen Stadions kommt die Politik ins Spiel und ist natürlich ein zentraler Aspekt der Entscheidungsfindung bei einem Projekt dieser Größenordnung. Jemand muss über das Stadiondesign, die Gemeinkosten entscheiden. Und in der Zwischenzeit muss eine andere Person mit den Stadt- und Kreis-, sprich County-Verwaltungen verhandeln. Von den 30 Stadien, in denen die 32 NFL-Franchises spielen, wurden 27 mit Steuergeldern gebaut. Das SoFi Stadium in Los Angeles, Heimat der Rams und Chargers, ist das einzige NFL-Stadion, das ausschließlich mit privaten Mitteln gebaut wurde. Wie eingangs erwähnt, bin ich bei der Recherche zum Tampa Bay Bucks Team Special, könnt ihr nebenan bei der Pille hören, auf die Stadionfinanzierung gestoßen. Und genau das soll mir jetzt auch als wie ich finde, interessantes Beispiel, als Auftakt für die Geschichte, den Erfolg und das ja mitunter Scheitern von öffentlich finanzierten Stadien dienen. Das Raymond James Stadion in Tampa kostete den Steuerzahler 1996 168,5 Millionen Dollar. Als Malcolm Glazer im Jahr 1995 das Team der Bucks kaufte, legte er mit 192 Millionen Dollar die bis dahin höchste Summe für ein Profisport-Franchise auf den Tisch. Glazer übertrug sogleich seinen Söhnen Brian, Edward und Joel die Verantwortung finanziellen Angelegenheiten des Teams, erklärte dabei auch gleichzeitig, er hätte die feste Absicht, das Team in Tampa zu halten. Aber er informierte die Bürger der Region auch gleich darüber, dass das derzeitige Tampa Stadium, The Big Sombrero, nicht ausreichen würde, um die Bucks profitabel zu gestalten und damit in Tampa zu halten. Das Problem hatte der Vorbesitzer schon. Die Bucks waren fast pleite, was letztlich auch der Grund für den Verkauf an Glazer war. Und ihr ahnt es, zur Profitabilität würde ein neues Stadion erforderlich sein. Glazers Sparschwein war aber weitestgehend geplündert. Den Stadion-Nowboy konnte und wollte er vor allem nicht noch oder auch noch aus eigener Tasche bezahlen. In Zusammenarbeit mit seinem damaligen General Manager Rich McKay kam Glazer auf die Idee, den Steuerzahler für den Bau zahlen zu lassen. Die Wähler von Hillsborough County sollten einer Sales Tax, also einer Mehrwertsteuererhöhung, zustimmen, um so den Bau des späteren Raymond James Stadions zu finanzieren. Anfang 96 schlugen die Stadt Tampa, der Hillsborough County und eben die Glazers die Einführung einer Community Investment Tax vor. Eine auf 30 Jahre befristete Erhöhung der Mehrwertsteuer um einen halben Cent. Namentlich ließ man gar nicht erst Zweifel aufkommen, wofür die Einnahmen in erster Linie genutzt werden sollten. Community Invest Tax Stadium, CITS. Diese Steuererhöhung musste in einem öffentlichen Referendum genehmigt werden. Die Abstimmung wurde für den September angesetzt. Glazer versprach im Rahmen einer intensiven PR-Kampagne wiederholt, die Hälfte der Kosten für das neue Stadion zu übernehmen, wenn 50.000 Fans eine Einzahlung für eine 10-Jahres-Dauerkarte zu einem Preis zwischen 190 und 2.500 Dollar pro Sitzplatz leisten würden. Also er wollte, bevor er etwas ausgibt, sozusagen eine gewisse Einnahmengarantie haben. Der ehemalige Bürgermeister von Tampa, Bill Poe, klagte gegen dieses Vorhaben. So eine Steuer würde gegen das in der Verfassung des Bundesstaates Florida verankerte Verbot der öffentlichen Unterstützung von Privatunternehmen verstoßen. Tja, aber Kollege Poe kriegte den Stiffarm, die Einwände wurden zurückgewiesen. Die Meinungsumfragen vor der eigentlichen Abstimmung im September, die zeigten eine eher zurückhaltende Unterstützung für den Mehrwertsteuervorschlag. Die Bürger waren einfach nicht bereit, einem Eigentümer zu helfen, der für ein NFL-Team in ihren Augen viel zu viel bezahlt hatte. Da musste die PR-Maschine dann ran, um zu verdeutlichen, dass mit der Steuererhöhung ja nicht nur das neue Stadion für die Buccaneers, sondern auch verschiedene öffentliche Verbesserungen finanziert werden sollten. Genauer gesagt, die Bucks bekamen nur 10% aus diesen zusätzlichen Steuereinnahmen. Die anderen 90% gingen an, was weiß ich, Feuerwehr, Bildungswesen, Polizei, Straßen und so weiter. Um es kurz zu machen. Am 3. September 1996 endete die Abstimmung mit 53 zu 47% für die Steuererhöhung. Das Ziel von 50.000 Dauerkartenvorbestellungen wurde aber nicht erreicht. Es fehlten letztlich 17.000 Vorbestellungen. Und Glazer stand zu seinem Wort und zog sein Angebot, 50% der Baukosten zu übernehmen, wieder zurück. Und so wurde das Stadion vollständig auf öffentliche Kosten geplant und gebaut. Gläser war aber, das haben wir ja inzwischen schon gemerkt, der war ein echter Bausparfuchs. Vor dem Stadionbau unterzeichneten die Bucks und die Tampa Sports Authority einen Pachtvertrag für das Stadion. In diesem Vertrag wurde festgelegt, dass die Stadtverwaltung den größten Teil der Betriebs- und Wartungskosten für das Stadion übernimmt, während das NFL-Franchise fast alle Einnahmen aus allen dort stattfindenden Veranstaltungen behielt. Haha, nicht schlecht. Ex-Bürgermeister Poe zog ein weiteres Mal vor Gericht, berief sich erneut auf das verfassungsgemäße Verbot des Staates, Steuergelder zur Bereicherung eines Privatunternehmens zu verwenden. Diesmal entschied die erste Instanz zu Poes Gunsten. Aber nach der Berufung durch die Bucks entschied der oberste Gerichtshof von Florida, dass der Pachtvertrag verfassungsgemäß sei, weil das Stadion ja einen öffentlichen Nutzen biete. Das finde ich jetzt eine interessante Interpretation, aber es ist ja, wie es ist. Wie gesagt, sind 27 der 30 NFL-Stadien mit Steuergeldern gebaut. Gibt aber auch Mischfinanzierung, also anteilige Finanzierung aus privater und öffentlicher Hand, wie Glazer sie in Tampa mal versprochen hatte. Aber je mehr öffentliche Gelder erforderlich sind, desto größer ist der Aufwand, um an diese Gelder heranzukommen. Denn, ganz ehrlich, nicht jeder Steuerzahler interessiert sich für Football, nicht mal in Amerika. Habe ich selber mal erlebt. Vor vielen, vielen Jahren waren wir in Amerika zum Thanksgiving-Dinner bei Freunden eingeladen. Es kamen noch andere Gäste dazu, die wir bis dahin nicht kannten. Nach der üblichen Vorstellungsrunde fing ich mal an, als Smalltalk-Eisbrecher mit den NFL-Begegnungen des damaligen Spieltages an. Mein Gegenüber ließ mich ganz freundlich dozieren, ausreden und teilte mir dann mit, dass er kein Wort verstanden hätte von dem, was ich gesagt hatte. Und das lag jetzt nicht an meinem harten deutschen Akzent, sondern der interessierte sich einfach nicht für Football und hatte auch gar keine Ahnung davon. Ups. Umgekehrt ist mir das auch schon mal, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, im Missouri Equipment Room passiert. Ein neuer Student Manager bekam mit, dass ich Deutscher bin. Wie wir ja alle wissen, wir trinken alle Oettinger bereits zum Frühstück, tragen Lederhosen und gucken Fußball. Mein Kumpel Eric stand hinter mir und grinste immer breiter, denn der wusste natürlich, dass ich von Fußball wenig bis gar keinen Plan habe. Hat ja einen Grund, warum ich darüber fliege zum Wäschewaschen. Der junge Student Manager, Spitzname Sperm, der war relativ verstört, als er das herausfand. Das passte so gar nicht in sein Weltbild. Wie gesagt, es interessiert sich auch im Footballland Amerika jetzt nicht jeder so für Football, als dass er bereit wäre, dafür in die Tasche zu greifen. Denn unabhängig davon, oh, Poussoi hier vor der Tür, schon das zweite Mal heute Morgen. Ich bringe mich hier völlig durcheinander. Es interessiert sich nicht jeder für Football, denn so eine Gemeinde hat natürlich neben dem Football auch eine ganze Menge anderer Bedürfnisse. Und wenn es darum geht, einem Multimillionär oder gar Milliardär ein Stadion zu finanzieren, damit der sein Geschäft und seine Einkünfte weiter nach oben treiben kann, ja, das ist dann immer ein schwieriges Unterfangen. Deshalb verstehe ich den damaligen Richterspruch aus Tampa auch nicht so ganz, aber da bin ich jetzt Laie. So ein Stadion hat eine gewisse Zielgruppe, aber hat für mich keinen allgemeinen Nutzen, wie beispielsweise Straßen oder Kanalisation. Aber ja gut, das ist ja hier in Hamburg mit dem HSV-Stadion für Fußballleien wie für mich auch nicht mehr ganz nachvollziehbar, warum die aus öffentlicher Hand Geld bekommen. Noch schwieriger ist so eine öffentliche Finanzierung für jemanden wie den Bucks-Owner Glazer, der damals eben nicht aus der Region um Tampa stand. Der hatte sich zuvor noch nie in der, ich sag mal, öffentlichen Gemeinde in irgendeiner Form engagiert. Und dementsprechend war das Vertrauen in Glazer nicht sonderlich ausgeprägt. Woher sollte man wissen, wie viel von ihrem Geld an den richtigen Stellen eingesetzt wurde? Ja, ich gucke wieder auf dich, mein lieber HSV. Als man von unabhängiger Seite aus 2013 die Trends bei der Stadionfinanzierung untersuchte, stellte man fest, dass das durchschnittliche Stadiongeschäft die Steuerzahler 40% mehr kostete als die angegebenen öffentlichen Kosten. Und diese Zahl ist seitdem ständig gestiegen. Also, das ist keine ausschließlich Hamburger Disziplin wie Elbphilharmonie, Elbtower oder ganz aktuell das Westfield Einkaufszentrum. Wir haben Wasser im Tank. Die Eröffnung hat sich mal eben um mehrere Monate verschoben. Es kann neben den offiziellen, nein, neben den offensichtlichen finanziellen, ich nenne ihn mal vorsichtig, Bedürfnissen, aber auch noch ganz praktische Gründe haben, warum ein NFL-Team ein neues Stadion bauen will oder es ausbauen will. Das habe ich letzten August selbst erleben dürfen, als ich zu Besuch im Equipment Room der Carolina Panthers war. Die sitzen, die spielen im Bank of America Stadium, ein 74.867 Zuschauer fassendes Stadion. Das ist die Heimat der Carolina Panthers, NFL, und des Charlotte FC aus der Major League Soccer. Das Stadion befindet sich auf einer Fläche von 13 Hektar mitten in der Innenstadt von Charlotte, North Carolina. Aufgrund dieser Innenstadtlage haben die Panthers beispielsweise keinerlei Einnahmen aus dem Parken. Und das ist ein hübsches Sümmchen, das ihnen da entgeht. Denn wenn ich jetzt ans Parken aus meinem anderen Stadion, wo ich zuletzt war, oder auch zuletzt öfter war, nämlich die Chiefs, wenn ich da denke, da ist man mit mindestens $50 für einen PKW dabei. Wenn ich jetzt mit so einem ganzen alten Schulbus voller Tailgate ankomme, dann bin ich mit 120 dabei. Nicht pro Saison und auch nicht mit Wagenwäsche und was weiß ich nicht was für Dienstleistung. Nein, nur damit du da auf der Eulenwiese parken darfst. Das Stadion in Charlotte wurde 1996 als Ericsson Stadium eröffnet. Das ist ein schwedisches Telekommunikationsunternehmen. Im Jahr 2004 erwarb das in Charlotte ansässige Finanzdienstleistungsunternehmen Bank of America die Namensrechte im Rahmen eines Vertrages, Laufzeit 20 bis 25 Jahre für 140 Millionen Dollar. 96 eröffnet, das Stadion ist in die Jahre gekommen und genügt in vielerlei Hinsicht nicht mehr den aktuellen Anforderungen an einen Betrieb im Profifootball. In erster Linie macht sich das am mangelnden Platz bemerkbar oder am auffälligsten. Da kommt dann auch wieder die Innenstadtlage ins Spiel. Man hat nicht die Möglichkeit für Erweiterung. Als ich an dem Freitagmorgen im August den sozusagen Hintereingang gesucht habe, ich sollte auf dem übrigens in seiner Größe auch überschaubaren Spielerparkplatz parken, bin ich dreimal souverän an der Einfahrt vorbeigefahren. Die war in keinster Weise markiert, völlig unscheinbar. Es ist ja, wie es ist. Der Equipment Room selbst war für mich die nächste Überraschung. Aber da bin ich ja insofern auch nicht ganz objektiv, weil ich ja sozusagen gerade aus einem erst 2019 fertiggestellten und sozusagen maßgeschneiderten Equipment Room in Missouri komme. Da hatte man die Tribünen hinter der südlichen Endzone komplett abgerissen und neu gebaut, mit Logen und so weiter. Und im Inneren auf der Rückseite dieser Tribüne sozusagen, hatte man komplett neue Facilities ausschließlich für die Footballer gebaut. Mit großer Dining Hall, mit Locker Room, mit Meetingräumen, einem riesigen Kraftraum, medizinischem und Reha-Bereich und eben einem neuen Equipment Room, der den neuesten Anforderungen entspricht. Diese Anforderungen sind jetzt nicht nur technischer Art, sondern vor allem auch räumlicher Art. Die Teams werden immer größer. Letzte Saison hatten wir in Missouri zeitweise über 120 Spieler. Aber auch der Coaching-Staff mit Graduate Assistants, mit Analysts, mit Volunteers wird immer größer. Und die brauchen Platz. Also zum einen, um deren Klamotte unterzubringen und zum anderen müssen die ja auch mal den Schlüpper wechseln. Und ganz ähnlich das Problem in Carolina. Der Locker-Room selbst ist zwar insgesamt noch immer recht großzügig, aber den Lockers selbst, ja, da ist gar nichts mehr nach heutiger Art, also nichts mit Belüftung oder so. Die Nassräume, der medizinische Bereich und Team Dining Facilities, also das sah aus wie eine Highschool, da sieht man ganz deutlich den Zahn der Zeit. Das alles fühlte sich so ein bisschen an wie Oma und Opa im Wohnzimmer mit schweren Eicheholzmöbeln und Schränken und war auch ähnlich beengt. Für einige Dinge hat man draußen direkt neben dem Lockerroom ein paar Container aufgestellt, in denen sich Ruhezone mit Floating Tanks und so weiter befinden. Die Möglichkeit hat der Equipment Room aber nicht. Dementsprechend muss man dann die Höhe gehen oder mit zweiter, dritter Reihe arbeiten. Und auf den ersten Blick, ich habe das in meinem Reisetagebuch hier erzählt, sah das geradezu chaotisch aus. Denn ähnlich wie im College machen einem die steigenden Zahlen, vor allem im Coaching-Staff, Platzprobleme. Und dann auch noch die unterschiedlichen, ich sag mal, Event-Klamotten, Salute to Service, Cancer Awareness und, und. Beeindruckt hat mich beispielsweise der Locker von Wide Receiver Adam Thielen. Da standen 10 Paar unterschiedliche Cleats, 3 Paar unterschiedliche Sneaker und ein paar Badeschlappen. Das alles halb im, halb vor dem Locker. Dazu auf Bügeln hängende Wäsche. Auf der eigentlichen Sitzfläche lag das für das Preseason-Spiel an dem Tag schon mit dem Jersey vorbereitete Shoulderpad. Da war für den Spieler selbst im eigentlichen Locker gar kein Platz mehr. Dazu hatte man den Klappstuhl vor dem Locker stehen. Immerhin im Panthers-Style. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Also jetzt nicht jeder Spieler hatte so viele Schuhe da stehen, aber insgesamt Platzprobleme. In so einem Stadion will man die Großsponsoren natürlich auch entsprechend beherbergen, begüschen. Auch das war jetzt nicht mehr so ganz State of the Art. Also man sehnte sich sehnlichst eine neue Herberge herbei. Aber das wird erstmal nix. Dabei war es schon mal fast so weit. Zumindest für den sportlichen Teil des Stadions. Das geplante 800 Millionen Dollar Projekt der Carolina Panthers in Rock Hill, South Carolina, ungefähr eine halbe Stunde von Downtown entfernt, ist bereits im Juni 2022 gestorben, nachdem die Immobiliengesellschaft des Teambesitzers David Tepper Konkursschutz nach Chapter 11 beantragt hatte. Bereits im April hatten die Panthers bekannt gegeben, dass sie ihren Vertrag mit der Stadt Rock Hill gekündigt hatten. Geplant waren Panthers Headquarter auf einer Fläche von 245 Hektar, mit unter anderem überdachtem Trainingszentrum, einem kleinen Stadion mit 5000 Plätzen und so weiter. So wollte man den administrativen und sportlichen Teil der Organisation aus dem Stadion holen, ihnen mehr Platz in diesem neuen Headquarter bieten und gleichzeitig den frei gewordenen Raum im Stadion anderweitig nutzen. Ich war, wie gesagt, im August ein paar Tage in Charlotte vor Ort. Mich hatten Freunde aus North Carolina besucht und wir haben uns nach meinem Freitag bei den Panthers einem ausgiebigen Craft Beer Barhopping gewidmet. Und bei Gesprächen in diesen diversen Craft Beer Locations mit ganz unterschiedlichen Leuten bekam ich mit, dass da wohl nicht alles so ganz zwingend akkurat gelaufen ist bei dem Projekt in South Hill. Da war ja meine Neugier geweckt, ne? Tine Wittler, Bob der Baumeister in Carolina, was geht? Panthers Owner Tepper ist laut Forbes Magazine mit einem Nettovermögen von 18,5 Milliarden der drittreichste Sportteam-Eigentümer Amerikas. Rund um dieses Projekt in South Hill liefen zwischenzeitlich gegen ihn und seine Entwicklungsfirma GT Real Estate Ermittlungen des Sheriffbüros von York County wegen der unsachgemäßen Verwendung öffentlicher Gelder für den Bau dieses, ja, unglücklichen Projektes. Die Stadt Rock Hill hatte sich bereit erklärt, einen Teil der Infrastrukturkosten für die Anlage zu übernehmen, deren Bau 2020 begann. Wie gesagt, das Projekt wurde 2022, genauer gesagt im März, gestoppt, als Rock Hill eine Zahlung für diese Infrastrukturkosten versäumte. GT Real Estate meldete dann im Juno Konkurs an, nachdem es bereits mehr als 170 Millionen in dieses Projekt investiert hatte. York County hatte seinerseits GT Real Estate auch schon einen Teil in der zugesagten Summe in Höhe von 20 Millionen Dollar überwiesen und forderte die jetzt nach Konkurs wieder ein. Die wollten die zurückgezahlt bekommen. Das Projekt wurde dann im Oktober 2022 auch wirklich offiziell gestoppt, als das 245 Hektar große Gelände zum Verkauf angeboten wurde. Und im November stimmte die Stadt Rock Hill einem Vergleich mit GT Real Estate in Höhe von 20 Millionen Dollar zu, was dem von der Stadt investierten Betrag entspricht. In der Folge oder als Folge dieses Vergleiches sollten GT Real Estate und Rock Hill ihre gegenseitigen Klagen fallen lassen, in denen sie sich gegenseitig die Schuld an diesem kurzlebigen Plan gaben. Und um das abzuschließen, interessantes Detail am Rande: Diese gerichtliche Einigung aus dem November bedeutet aber nicht, dass DT Real Estate Holdings fertig ist mit dem Thema. Denn das war ja nur mit der Stadt Rock Hill. Der York County, der ja, wie gesagt, dem Unternehmen seinerseits Millionen für die Erschließung des Geländes gegeben hatte, behauptet, dass GT Real Estate ihnen noch mehr als 80 Millionen Dollar schuldig ist. Wie gesagt, der County ist in diesem Vergleichsvorschlag nicht mit einbezogen gewesen. Bei diesem Projekt habe ich es erklärt, was der Anlass war. Man brauchte einfach Platz. Aber grundsätzlich fragt man sich natürlich, where's the beef? Was hat eine Stadt, was hat die lokale Wirtschaft davon, sich an der Finanzierung eines Stadionbaus zu beteiligen? Und das ist nicht so offensichtlich, wie man denken mag. Sportteams, die sich um öffentliche Mittel bemühen, locken in der Regel mit den positiven wirtschaftlichen Auswirkungen, die eine Sportfranchise für eine Stadt oder einen Bundesstaat und die lokale Wirtschaft hat. Da Stadien ja auch immer teurer werden, hat die Idee des Multiplikator- oder Substitutionseffekts, das funktioniert nicht mehr immer so automatisch. Dazu ein weiteres, ja, aktuelles Beispiel. Nach einigem Hin und Her haben die Gesetzgeber des Bundesstaates New York am 9.04.2022 einen Zuschuss in Höhe von 850 Millionen Dollar für ein neues Stadion in Buffalo für, genau, die Bills bewilligt. Die Summe teilen sich zu ungleichen Teilen der Bundesstaat New York mit insgesamt 600 Millionen und Erie County, der steuert weitere 250 Millionen bei. Das bedeutet, dass öffentliche Mittel mehr als die Hälfte der damals erwarteten Kosten des 1,4 Milliarden teuren Stadions decken werden. Das Team selbst und die NFL werden die verbleibenden 550 Millionen Dollar und etwaige Kostenüberschreitungen übernehmen. Wichtiger Punkt, komme ich gleich nochmal zu. Die Bills werden im Rahmen der Vereinbarung einen neuen 30-jährigen Mietvertrag abschließen. Der Sportökonom Victor Matheson, der sich seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Stadiongeschäften befasst, der ist der Ansicht, dass der New Yorker Legislative etwas gelungen ist, was nicht so einfach ist. Er meint, dieser Deal ist eines der schlechtesten Stadiongeschäfte der jüngeren Vergangenheit. Eine bemerkenswerte Leistung, wenn man bedenkt, wie hoch die Messlatte ist, die von anderen fehlgeleiteten staatlichen und lokalen Regierungen im ganzen Land gelegt wurde. Eine Studie nach der anderen hat gezeigt, dass Stadien eben nicht die so gern propagierte Win-Win-Lösung für alle Beteiligten sind. Im Gegenteil, das sind eher geradezu unnütze öffentliche Investitionen. Wenn schon die Steuerzahler immer seltener bereit sind, diese Deals zu finanzieren, warum ist die öffentliche Hand denn nach wie vor bereit, das so in diesem Umfang zu subventionieren? Am Stadionprojekt der Bills gibt es ein paar Dinge zu bemängeln. Mit 850 Millionen ist es der größte Zuschuss des Steuerzahlers für ein neues Stadion in der Geschichte der USA. Selbst wenn man zusätzliche Subventionen wie jährliche Instandhaltungskosten, Grundsteuerbefreiung, Steuerbefreiung für Zinsen aus Kommunalobligationen nicht berücksichtigt. Denn wenn man all diese Faktoren auf die Gesamtkosten oder mit für die Gesamtkosten berücksichtigt, dann kann das Investment der Regierung, der öffentlichen Hand, leicht auf weit über einer Milliarde Dollar ansteigen lassen. Da die Steuerzahler mehr als 60% dieser 1,4 Milliarden Dollar Kosten tragen, widerspricht das auch dem Trend der letzten 10 Jahre, in denen die öffentlichen Mittel für den Stadionneubau immer geringer wurden. Während der ersten Welle des modernen Stadionbooms Anfang der 90er hatten die staatlichen und lokalen Behörden im Durchschnitt etwa 2/3 der Kosten für den Stadionbau übernommen. Während der Rezession war es für die Staats- und Regierungschefs jedoch politisch nicht vertretbar, Hunderte von Millionen Dollar an milliardenschwere Eigentümer zu überweisen, während sie gleichzeitig Lehrer und Feuerwehrleute entlassen mussten. In den letzten 10 Jahren haben laufende Untersuchungen gezeigt, dass die öffentliche Subvention im Durchschnitt auf 1/3 der Baukosten gesunken sind. Der letzte Super Bowl, der wurde, wie eben schon erwähnt, im vollständig privat finanzierten SoFi Stadium in LA ausgetragen. Und deshalb erinnert der Deal mit den Bills eher an, ja, die schlechten alten Zeiten. Stadionsubventionen sind im Allgemeinen, ja, eher eine Katastrophe für die öffentliche Ordnung. Und diese Vereinbarung ist allein schon aufgrund der Höhe keine Ausnahme. Denn die Bills und ihre Eigentümer, Terry und Tim Pegula, die brauchen nur wirklich keine öffentlichen Zuschüsse oder gar Almosen. Mit einem Nettovermögen von 5,8 Milliarden ist Terry Pegula der neuntreichste Eigentümer der NFL. Die großzügige Struktur der NFL zur Aufteilung der Einnahmen, das habe ich ja eingangs erklärt, bedeutet, dass die Bills, selbst wenn sie in einem der kleinsten Märkte der Liga spielen, über 300 Millionen Dollar an Betriebseinnahmen erwirtschaftet haben, seit die Pegulas das Team vor nur 7 Jahren für 1,4 Milliarden gekauft haben. Und seither ist der Wert der Bills um weitere 900 Millionen Dollar gestiegen. Die Pegulas haben mit ihrer Investition in nur 7 Jahren so viel verdient, dass sie neue Stadien komplett selbst bezahlen könnten, wenn sie denn wollten. Aber das Einzige, was für den Teambesitzer besser ist als ein neues Stadion, ist ein neues Stadion, das jemand anders bezahlt. In der Tat wird das neue Stadion den Wert der Bills wahrscheinlich noch weit steigern als die 350 Millionen, die die Pegulas zu den Baukosten beisteuern werden wollen. Und, ich hatte es eben schon angedeutet, bereits im August, nur 3 Monate nach Baubeginn, gab es schlechte Nachrichten. Neuesten Prognosen zufolge Man wird die Bills für die vertraglich vereinbarten Kostenüberschreitungen, die jetzt schon bei um und bei 300 Millionen liegen, in die Pflicht nehmen. Was ursprünglich im März 2022 mit 1,4 Milliarden veranschlagt und Monate später auf 1,54 Milliarden erhöht wurde, soll nun auf 1,65 Milliarden gestiegen sein und sich eher den 1,7 als den 1,6 Milliarden nähern. Tja, diese Zahlen sind anonym veröffentlicht worden, weil das Team hat diese Zahlen nicht veröffentlicht. Dieses steigende, ich sag mal, Preisschild ist deshalb bemerkenswert, weil die Bills, wie gesagt, vertraglich verpflichtet sind, alle Kostenüberschreitungen zu decken, die über die damals vereinbarten 1,4 Milliarden hinausgehen. Als Grund für die Preiserhöhung, die Antwort ist überall dieselbe, gestiegene Arbeits- und Materialkosten, und teilweise liegt es auch daran, dass Angebote verzögert versendet wurden und als das Angebot dann endlich vorlag, war es inhaltlich schon wieder obsolet. Diese vom Steuerzahler finanzierten Geschäfte werden oft als Investitionen in die lokale Wirtschaft angepriesen. Doch wie gesagt, aufgrund von jahrzehntelanger akademischer Forschung zu diesem Thema ist mittlerweile klar, Stadien-Franchises, die haben nur geringe oder vielleicht sogar gar keine Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft. Und die Bills werden wahrscheinlich auch keine Ausnahme sein. Denn besagte Studien zeigen eindeutig, dass die Anwesenheit oder auch Abwesenheit eines Sportteams in einer Stadt keinen wirklich messbaren Einfluss darauf hat, wie viel Geld dort ausgegeben wird. Die wahrscheinliche Erklärung ist, was Ökonomen den Substitutionseffekt, den Auswechseleffekt nennen. Einfach ausgedrückt, die meisten Menschen haben ein begrenztes Budget für Unterhaltung. Und wenn sie mehr für Sporttickets ausgeben, geben sie weniger für etwas anderes aus, wie Restaurant oder Kinobesuch. Und mal ganz platt ausgedrückt, man kann den Euro oder in diesem Fall Dollar nur einmal ausgeben. Denn der überwiegende Teil der, ich sag mal, Kunden eines Sportstadions, das sind ja Locals, also die Einwohner aus dem Stadtgebiet, die ihr Geld dann, wenn das Team nicht da wäre, anderswo in der lokalen Wirtschaft ausgeben würden, wenn es das Team nicht geben würde. Ja, da kommen auch immer mal Touristen, hätte ich jetzt fast gesagt, also Besucher. Aber ich sag mal, das Argument zählt wahrscheinlich nur in Vegas komplett, wo wir machen ein Wochenende in Vegas und gehen zum Football. Bei allem anderen Dauerkarteninhaber etc. überwiegt das lokale Publikum. Und Stadien sind oft sozusagen auch schlechte Nachbarn, denn das Highmark Stadium, das derzeitige Zuhause der Bills, ja, das sind riesige Anlagen, die verhältnismäßig selten genutzt werden. Die Bills tragen in der regulären Saison 8 Heimspiele pro Jahr aus. Warum sollte ich da rund um das Stadion irgendwas investieren, irgendwas an Geschäften aufbauen, wenn da 44 oder mit Preseason 42 Wochen im Jahr mehr oder weniger tote Hose ist. Denn glaubt man nicht, dass in NFL-Stadien automatisch eine Vielzahl anderer Veranstaltungen stattfindet. In den 50 Jahren seines Bestehens fanden im Highmark-Stadium neben ein paar jährlichen Highschool-Footballspielen und einigen anderen Wettbewerben, wie meinetwegen Bowl-Games, nur insgesamt 30 große Konzerte statt. In 50 Jahren. Ich glaube, das hat Hamburg allein in einem Jahr. Drei College-Footballspiele, wie gesagt, und zwei große Eishockeyspiele. Die spielen ja inzwischen auch gerne mal unter freiem Himmel. Ja, und dementsprechend ist das jetzt nicht der Magnet, ein ganz interessante Lokalität, wo man jetzt ein ganzes Dorf, eine ganze Infrastruktur außer Parkplätzen drumherum baut. Anstatt ein dichtes Wohngebiet mit Einzelhandelsgeschäften, Restaurants und so weiter zu schaffen, steht das Highmark-Stadion als, ja, ich sag mal, einsame Betoninsel in einem Meer von Parkplätzen. Dementsprechend ist das Stadionprojekt, der Neubau, auch ja äußerst unpopulär. Einer Umfrage zufolge sind 55% der New Yorker gegen den Plan, während nur 22% ausdrücklich dafür sind. Und da fragt man sich, warum wurde es dann in den Staatshaushalt aufgenommen? Vor allem mit so einer hohen Summe. Zum einen sind Stadien ein perfektes Beispiel für das klassische Problem der Sonderinteressenten. Für eine Handvoll leidenschaftlicher Fans in Buffalo kann ein neues Stadion ausschlaggebend dafür sein, welchem Politiker, welchem Kandidaten sie ihre Stimme geben. Aber für den Rest des Bundesstaates ist eine kleine Erhöhung der Steuerlast zwar unwillkommen, aber andererseits nicht problematisch genug, um deshalb, ich sag mal, einen Wähler zum Seitenwechsel zu ermutigen. Die Teams haben auch verstanden, die Transparenz zu minimieren, was schlecht für die öffentliche Ordnung, aber natürlich gut für den Teambesitzer ist. Der Vorschlag für das Bills-Stadion wurde in den Staatshaushalt aufgenommen und den ahnungslosen Steuerzahlern nur wenige Tage vor der geplanten Schlussabstimmung in der Legislative vorgelegt, denn die Steuerzahler selbst waren der Entscheidung gar nicht beteiligt. Bei so einem kurzen Vorlauf, bei so einem kurzen Zeitplan war es natürlich unmöglich, die Angelegenheit vollständig zu analysieren. Und öffentliche Interessengruppen, die dagegen Stimmung machen wollten, hatten einfach keine Zeit, sich dagegen zu wehren, um entsprechende Stimmen zu mobilisieren. Die Owner-Familie Pegula konnte im Grunde die New Yorker Steuerzahler erpressen, indem sie, wir kennen die Geschichte, mit der Verlegung des Teams drohten, falls man nicht zahlen würde. Buffalo ist nur der 49. größte Ballungsraum in den USA. Und mindestens ein halbes Dutzend in den Städten ohne NFL-Franchise sind sowohl reicher als auch mindestens doppelt so bevölkerungsreich. Darunter die verwaisten NFL-Standorte San Diego und San Luis oder Städte wie Portland und Austin, ganz zu schweigen von einer möglichen Franchise in London. Ups, da habe ich ja jetzt was gesagt. Der aktuelle Vertrag läuft 2023 aus. Deswegen hatte das Team bereits angedeutet, dass die Saison 2022 die letzte in Buffalo sein könnte. Diese immer wieder ausgesprochene Drohung, ich verweise an dieser Stelle mal an die diversen Team-Specials mit Carsten und mir, wo genau Buffalo mit dieser Drohung immer mal wieder mit dabei ist, Tampa, Jacksonville und so weiter. Genau genommen war das natürlich ein Schlag ins Gesicht der treuen Bill-Fans, die das Team seit über 60 Jahren bei Minusgraden, Schneefällen, bei vier Super Bowl-Niederlagen in Folge in den 90ern und insgesamt bei mehr Niederlagen als Siegen unterstützt haben. Um das mal mit Zahlen zu unterfüttern, die Gesamtbilanz der Buffalo Bills: 473 Siege, 501 Niederlagen, 8 Unentschieden. Die NFL hat die Zahl der Teams lange Zeit niedriger gehalten als die Zahl der Städte, die eine Franchise rentabel unterstützen könnten. Solange also die Besitzer bereit sind, mit der Verlegung eines Teams zu drohen, sind die Fans einer Stadt und damit die Steuerzahler nicht sicher. Da die Teambesitzer immer reicher, die Stadien immer teurer werden, könnten Stadien wie das Raymond James das letzte seiner Art sein. Das neueste Vollzeit-NFL-Stadion, das SoFi in Inglewood, Kalifornien, Heimat Rams Chargers, wurde, wie gesagt, 2020 mit privaten Geldern in Höhe von 5 Milliarden Dollar fertiggestellt. Das 1,9 Milliarden teure Allegiant Stadium in Las Vegas, ebenfalls 2020 fertiggestellt, wurde teilweise mit 750 Millionen aus einer Erhöhung der Hotelzimmersteuer um 0,88% finanziert. McKay, also der General Manager der Bucks damals und jetzt bei den Falcons, sagt, ja, öffentliche Steuern können aber immer noch von gegenseitigem Nutzen sein. Ob es sich jetzt um Infrastruktur, Grundstücke oder Zoneinteilung handelt, es gibt viele Bereiche, in denen die Öffentlichkeit eine Rolle spielen kann. Und er weiß, wovon er spricht. Das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta hat 54 Veranstaltungen mit 40.000 oder mehr Zuschauern pro Jahr. Also mehr als eine pro Woche im Schnitt. Da sind die 10 Spiele der Falcons ein verhältnismäßig kleiner Faktor. Sieht man sich die anderen 44 Veranstaltungen an, stellt man fest, dass jede dieser Veranstaltungen genau die gleichen Needs haben. Hotels, Restaurant, der Flughafen wird gebraucht und alle anderen Vorteile der Stadt genauso. Und dementsprechend genauso, nein, nicht genauso, sondern viel mehr, weil sie sind ja viermal so viel, Umsatz in die Kassen spült. Das macht dann, ich sag mal, dann ist die Öffentlichkeit deutlich bereiter, sich an den Kosten zu beteiligen. Und aus dem Grund, die Owner wollen selber nicht so in die eigene Tasche greifen. Die wollen das Sparschwein nicht schlachten. Die wollen, dass 27 von 32 Stadien, 27 NFL-Stadien sind mit öffentlichen Mitteln finanziert. Die Eigentümer werden immer kreativer bei der Suche nach Möglichkeiten, eben diese öffentlichen Subventionen zu erlangen. Und scheuen auch nicht davor zu behaupten, ja, also wir sind ja gar nicht der Hauptnutzer, was ja Beispiel Buffalo gar nicht richtig ist. Das grenzt dann teilweise schon an Betrug, würde ich mal sagen. Und im Fall von Tampa könnte das Stadionthema demnächst wieder auch aktuell werden, denn das Raymond James Stadion ist ja mittlerweile 26 Jahre alt. Ob das bedeutet, dass die Bucks in Zukunft ein neues Stadion brauchen oder einfach nur ständig weiter renovieren, ja, da werden mit Sicherheit die Steuerzahler ein Wort mitreden. Denn NFL-Owner und vor allem NFL-Fans, die leben ja eigentlich in so einer Art Bubble, in so einer Art Cocon. Die denken, dass Sport für alle genauso wichtig ist wie für sie selber. Aber ist es natürlich nicht. In Tampa könnte es erneut eine knappe Abstimmung geben. Dieses Mal wird man mehr Engagement in Form von Geld von den Eigentümern verlangen. Stichwort knappe Abstimmung und Eigenanteil der Owner. Ich habe noch ein aktuelles Beispiel. Kansas City. Da riefen vor 2 Wochen, genauer gesagt am 2. April, gleich 2 Profi-Franchises zwecks Steuererhöhung für ihre Stadionerweiterung bzw. einen Neubau an die Wahlurne. Bei positivem Ausgang der Wahlinitiative hätte man mit den Geldern ein neues Stadion für die Baseballer der Kansas City Royals im East Crossroads Viertel von Kansas City finanziert. Eine Gegend, die für Kunst, Boutiquen, Restaurants, Brauereien und Unterhaltung bekannt ist. Und für die Chiefs wäre die Renovierung des Arrowhead Stadium vorgesehen gewesen. Nochmal zu den Baseballern. Die Anziehungskraft eines einkaufs- und touristenfreundlichen Gebiets für den Royals Ballpark ist angesichts der Trends in der Major League Baseball ganz offensichtlich. Die Atlanta Braves sind mit The Battery, einem Einkaufs- und Vergnügungsviertel nördlich von Atlanta rund um ihr Stadion, das sich im Besitz der Mannschaft befindet und auch von ihr betrieben wird, zum Vorbild für die gesamte Baseball-Major League geworden. Die Tampa Bay Rays werden in ein paar Jahren ein ähnliches Ballpark-Village in St. Petersburg eröffnen. Das Modell ermöglicht es den Franchises in der Regel neben dem Baseball auch Einnahmen aus Immobilienbesitz und Vermietung zu erzielen. Direkt oder indirekt. Oder auch deutlich kleiner Ballpark Village St. Louis aus zusätzlicher Gastronomie. Für die Chiefs wäre die Renovierung des Arrowhead Stadiums, wie gesagt, vorgesehen. Die Chiefs hatten zwar keinen neuen Standort ins Auge gefasst, aber sie planten eine 800 Millionen teure Modernisierung ihrer bestehenden Anlage. Das Paket hätte unter anderem neue Bereiche für Tailgating außerhalb des Stadions umfasst. Dazu sollte das Oberdeck überdacht werden. Als Fläche für die neuen Tailgating-Bereiche, da kommen die Royals dann wieder ins Spiel. Da hatte man das Gelände des alten Kauffman Stadium, das im Falle eines Umzuges abgerissen werden soll, eingeplant. Bei den Chefs, bei den Chiefs, kommt aber auch noch sozusagen hausgemachter Druck auf den Kessel mit Namen Renovierung hinzu. Nach dem zweiten Super Bowl-Titel in Folge wurde die Offseason der Chiefs von Gerüchten über ihre Geizigkeit beherrscht. Clark Hunt, Vorsitzender und CEO des Teams, und seine Chiefs belegen in einer Umfrage der Spielergewerkschaft NFLPA unter den 32 NFL-Teams Platz, Trommelwirbel, 31 und erhielten die Note F- für ihre Facilities. Schlechter waren nur die Washington Commanders. In besagter Umfrage gaben die Spieler an, dass die Einrichtung des Teams, vor allem der Umkleideraum, der Trainers Room, also da, wo Medizin und Reha stattfindet, einfach veraltet sind. Laut der Umfrage soll Hunt nach der Saison 2022 schon Renovierung versprochen haben. Die hat er dann aber nicht eingehalten, abgesehen von der Ausstellung von Stühlen in den Umkleideräumen der Spieler. Was soll ich sagen? There is no such thing as a free lunch in life. Wie wir wissen, gibt es in der Welt des großen Ka-Ching natürlich nichts umsonst. Die Befürworter des Referendums in Kansas City beriefen sich zwar darauf, dass keine neuen Steuern erhoben werden, aber ja, das ist eher technisch oder positiv ausgedrückt, das stimmt nur zur Hälfte. Eine 0,375%ige Umsatzsteuer für die Einwohner von Jackson County sollte jetzt auflaufen und wäre bei einem Wahlerfolg, bei einem positiven Votum, um weitere 40 Jahre verlängert worden und hätte 2 Milliarden Dollar zur Finanzierung der beiden Stadien eingebracht. Laut einer Analyse aufgrund von Daten der Federal Reserve Bank beläuft sich die zusätzliche Belastung im Falle einer Bewilligung auf etwa 115 Dollar pro steuerzahlenden Erwachsenen in Jackson County pro Jahr. Die langjährigen Eigentümer des Teams, die Familie Hunt, die möchte selbst nur 300 Millionen Dollar zu diesen Renovierungsarbeiten beisteuern. Dabei, die sind gestopft, wie man hier oben so sagt. Die haben ein Vermögen geschätzt 25 Milliarden Dollar. Auf die Frage, ob die Steuerzahler die Verbesserungen finanzieren müssen, sagte Teampräsident Donovan, dass es sich bei der Abstimmung um eine Verlängerung bestehender Steuern und nicht um eine neue Steuer handeln würde. Ja denn! Was ein Schlaufuchs, ne? Wie in solchen Kampagnen üblich, wurden die üblichen Kandidaten aufgefahren. Natürlich der Eigentümer der Chiefs, aber auch der Royals. Die haben einen relativ neuen Eigentümer, John Sherman, nebenbei auch CEO. Man fuhr den Präsident der Chiefs auf, der eben schon zitierte Mark Donovan, und auch Head Coach Andy Reid. Die setzten sich für die Verabschiedung des Wahlvorschlages ein. Im Laufe der Werbemaßnahmen ließ sich aber schon erkennen, der positive Wahlausgang, das wird kein Selbstgänger. Da hackten dann die lokalen Medien natürlich nach und fragten ihn bei den Verantwortlichen nach den Auswirkungen auf die Chiefs und Royals, sollte die Abstimmung nicht angenommen werden. Chiefs-Präsident Donovan sagte, ich kann für die Royals nicht sprechen. Ich weiß nur, dass wir, die Chiefs, alle unsere Optionen prüfen müssen. Ich denke, dazu würde auch gehören, Kansas City zu verlassen. Aber unser Ziel ist es natürlich, hier zu bleiben. Also, neben der üblichen Werbekampagne auch die übliche Drohkulisse. Und ganz ähnlich äußerte sich auch John Sherman, der Mehrheitseigentümer und CEO der Kansas City Royals. Seine Aussage implizierte ebenso, dass das Team in Erwägung ziehen würde, sich anderswo niederzulassen. Und das nur wenige Monate, nachdem beide Franchises eine gemeinsame Erklärung abgegeben haben, in der sie sich der Gemeinde verpflichtet fühlen. Anfang April bewertete Forbes die Royals mit 1,23 Milliarden und einem Betriebseinkommen von 52 Millionen Dollar. Angesichts des finanziellen Erfolgs der Royals in der Gemeinde, in der das Team seit 1969 beheimatet ist, scheint es wahrscheinlicher, dass sie stattdessen nach einer anderen Möglichkeit suchen, Steuergelder für ein neues Stadion und Ballpark Village zu erhalten. Und die Chiefs, ja, also die scheinen mir sowieso ein schlechter Kandidat zu sein, um sich an dem, ich sag mal, im Großteil des amerikanischen Profisports so beliebten, so charakteristischen Spiel der Stadionfinanzierung durch öffentliche Hand zu beteiligen. Das Franchise sitzt seit 1963 in Kansas City. In den mehr als 60 Jahren, die seitdem vergangen sind, haben die Chiefs einen großen Teil des südlichen mittleren Westens in das Chiefs Kingdom, wie sie selber das nennen, verwandelt und eine Fanleidenschaft kultiviert, die selbst für NFL-Verhältnisse geradezu extrem ist. Von 1990 bis 2009 war jedes Spiel ausverkauft, auch in den Jahren, in denen das Team teilweise grottenschlecht war. Nach dem Gewinn von 3 Super Bowls in den letzten 5 Spielzeiten ist das Team nun schon, ja, sozusagen eine moderne NFL-Dynastie. Und das Arrowhead Stadium, das ist nicht nur jede Woche der NFL-Saison rappelvoll, sondern gilt allgemein als eines der lautesten Stadien im Football. Ihr kennt das, das ist immer der Kampf mit Seattle. Die Chiefs sind immer unter den Top 10 der Liga, was die Zuschauerzahlen angeht. Und das war schon der Fall, bevor Obi-Wan Mahomi, Travis Kelce und Andy Reid anfingen, Meisterschaften zu gewinnen. Aber all das hat das Team nicht davon abgehalten, wie gesagt, damit zu drohen, die Stadt zu verlassen, wenn die Wähler dem Team nicht eine halbe Million Dollar in den Pott schmeißen. Die Chiefs hoffen anscheinend, dass die Wähler entweder sehr dumm oder sehr ängstlich sind. Oha, dicke Worte, versuche ich zu erklären. Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Meiner bescheidenen Ansicht nach gibt es nur eine Region auf der Welt, in der die Chiefs ihr Geschäft weiterhin maximieren können. Und das ist genau die Region, in der sie jetzt spielen. Sie sind eben nicht die Wandervögel Rams aus St. Louis, Missouri, die 20 Jahre lang in St. Louis spielten, bevor sie in einen größeren Markt, nämlich L.A., abwanderten, wo sie zuvor schon mal ein halbes Jahrhundert verbracht hatten. Und da sowohl die Rams als auch die Chargers wieder in Südkalifornien angesiedelt sind, die Raiders in Las Vegas, fallen mir spontan einfach keine anderen amerikanischen Städte ein, in denen es kein NFL-Team gibt und die den Chiefs die Unterstützung, die sie jetzt erfahren, geben könnten. Chiefs-Eigentümer Clark Hunt, das ist ein Ölspross in dritter Generation. Der hat das Team, der hat die Kohle geerbt. Der mag jetzt einen persönlichen Geschäftssinn haben oder auch nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber der sollte doch klug genug sein, um zu wissen, dass er genau genommen nirgendwo anders hingehen könnte mit dem Support, den er da hat. Natürlich kannst du nach Boise, Idaho gehen und auf blauem Turf spielen, aber kriegst du da die Unterstützung? Und so unternahmen die Chiefs einen, ich sag mal, der am wenigsten glaubwürdigsten Versuch in der Geschichte der Stadionfinanzierung mit der Umzugsdrohung. Sie werden nicht nur den Großraum Kansas City nicht verlassen, sondern wahrscheinlich nicht mal den Standort des Arrowhead Stadiums, eines sicherlich profitablen Stadions, da ist das ja über einiges los, um das die Footballwelt beneidet, das werden sie nicht einfach aufgeben. Denn ich erinnere nochmal an das Beispiel Parkgebühren. Die Lage des Stadions direkt an der Interstate 70 ermöglicht kein Parken in der Nachbarschaft. Man muss die großzügigen, um wieder einen Spruch von vorhin zu wiederholen, das Meer an Parkplätzen nutzen, was auf der anderen Seite aber auch natürlich jede Menge Platz für Tailgating bietet. Davon träumen andere NFL-Stadien nur. Die Wähler in Jackson County sollten dem Football-Team aber sagen, dass sie ihre Drohung besser wieder in die Schublade legen und für die Kosten der Modernisierung besser selber aufkommen sollten. Denn, ich sag mal, die haben den Bluff des Chiefs durchschaut. Denn der Bluff hat Schwächen. Beginnen mit der Tatsache, dass die Chiefs, wie gesagt, nirgendwo in den Vereinigten Staaten hingehen können, zumindest nicht in die Ferne, und erwarten, dass sie dass man das Chiefs Kingdom verlegen kann, so rum. Wohin würden die Chiefs denn gehen? Ja, wenn, dann nicht weit, aus gegebenen Gründen, aus gesagten Gründen. Der einzig plausible Umzug, ja, der wäre über die Grenze, auf die dunkle Seite des Mondes, wo niemals, nie nicht die Sonne scheint. Also ins nahegelegene Kansas. Aber selbst Die dort interessierten Gesetzgeber räumen ein, dass die Ansiedlung des Teams sehr unwahrscheinlich ist. Sowohl das Stadion der Chiefs als auch das der Royals liegen, wie gesagt, in einem Meer von Parkplätzen, nur ein paar Meilen außerhalb der Innenstadt von Kansas City. Würden die Teams wegziehen, wäre das nicht derselbe Todesstoß für das Stadtbild, wie es dem Owner der Commanders gelänge, wenn er seine Teams aus Washington herausholt. Kansas City, ja, die lieben ihre Chiefs, aber sie leben nicht ausschließlich von den Chiefs. Also, als Druckmittel ist ein drohender Umzug deutlich weniger wert als an anderen Standorten. Und so lieb die Chiefs auch sind, ihre Fans könnten verschnupft auf einen Umzug aus ihrer ikonischen, langjährigen Heimat in ein glitzerndes, aber letztlich eher steriles neues Stadion in derselben Gegend reagieren. Ganz zu schweigen davon, dass der Bau eines solchen Stadions ja auch Geld und Zeit kostet, wäre weit weniger günstig als die Renovierung des bestehenden Gebäudes. Ja, und wenn die Chiefs nun wirklich abwandern? Die Fans des Teams, vor allem aus Missouri, mögen das anders sehen, aber es kann durchaus besser sein, zu den Spielen ein kurzes Stück über die Grenze zu fahren, als einem reichen Mann eine Stadionrenovierung über 40 Jahre hinweg abkaufen zu müssen. Selbst wenn die Kansas City Chiefs, nein, wenn die Chiefs Kansas City verlassen, ist die Wahrscheinlichkeit gleich null, dass sie weit wegziehen. Also meine Meinung, ne? Andere NFL-Besitzer sind unersättlich, wenn es darum geht, ihre Territorien zu schützen. Und es gibt kaum einen Landstrich in Amerika, in dem nicht bereits ein Team oder manchmal sogar zwei fest verwurzelt sind. Andere große Profiligen haben erfolgreiche Teams in Nicht-NFL-Städten wie Portland, Salt Lake City, Orlando, Oklahoma City und San Antonio angesiedelt. Aber die NBA-Teams in diesen Städten dominieren die regionale Fangemeinde nicht, so wie zum Beispiel die Dallas Cowboys in Texas. Und selbst das Betreten des erweiterten Spielfeldes eines anderen NFL-Teams wäre enorm teuer. Sprich, wenn ich mich in der Nachbarschaft eines existierenden NFL-Teams ansiedeln möchte, dann fangen wir an, nicht mit Guten Tag, sondern mit Ka-Ching. Fragt mal die Raiders, Chargers und Rams. Die Rams und die Chargers zahlen seit Dezember 2019 bis Dezember 2028 jeweils insgesamt 645 Millionen Dollar in Raten von jeweils 55,2 Millionen Dollar an Umzugsgebühren an die anderen 29 NFL-Teams. Die Raiders haben ab dem Jahre ihres Umzugs nach Las Vegas über einen Zeitraum von 10 Jahren 378 Millionen Dollar zu zahlen. Dieses Geld wird unter allen Teams außer den Raiders aufgeteilt. Also der Betrag, den Hunt von den Steuerzahlern von Jackson County fordert, liegt bei 500 Millionen. Und allein die Umzugsgebühr würde sich in dieser Größenordnung bewegen. Also, wenn der ein Kaufmann ist, ne, mach mal deine Hausaufgaben. Und das alles nur, um die Chiefs in eine wahrscheinlich weniger lukrative Heimat zu verlegen, in der es keine jahrzehntelangen Beweise dafür gibt, dass die Einheimischen Geld für das Team ausgeben werden. Fragst du dich denn, was geht in den Köpfen vor? Hunt hat also, wie gesagt, kein gutes Blatt auf der Hand. Seine beste Hoffnung war, dass die Fans, die die Chiefs lieben, Angst vor einem unwahrscheinlichen Ergebnis bekommen und deshalb für die Steuererhöhung stimmen oder für die Fortsetzung der erhöhten Steuer. Und deshalb ihm mehr von ihrem sauer verdienten Geld geben. Vielleicht ist das auch ein Paradoxon, weil weniger erfolgreiche Franchises als die Chiefs ähnliche Schritte erfolgreich versucht hatten, weil sie eben einfach ein besseres Druckmittel hatten. Mit Fakten beschäftigt man sich ja heute eher selten. Da orientiert man sich möglicherweise an Ted Leonsis. Der ist bestrebt, seine Washington Capitals aus der NHL und die Washington Wizards aus der NBA von Washington DC in die Vororte von Virginia zu verlegen. Oder in die Vororte in Virginia. Leonsis hat Probleme in der Legislative von Virginia, wo sich einige einflussreiche Gesetzgeber fragen, warum sollen wir unser volles Vertrauen und unsere Kreditwürdigkeit, also die des Bundesstaates, in eine Anleihemission fließen lassen, die einem Milliardär vor allem anderen zugute kommt. Aber da ist ein ganz anderer Druck auf dem Kessel. Leonsis wird es wahrscheinlich gelingen, einen Sack voller staatlicher Gelder zu bekommen. Denn er kann da zwei Partien gegeneinander ausspielen. Entweder er kriegt das Geld von der Stadt Washington, das verzweifelt versucht, den Verlust dieser großen Attraktion im Stadtzentrum inmitten einer postpandemischen Krise zu vermeiden. Oder er bekommt es vom Bundesstaat Virginia, dessen Gouverneur Leonsis eine Arena sozusagen als sein Vermächtnis bauen möchte. Aber wie gesagt, ein Blick auf die Fakten, auf den Kontext zeigt, dass die Chiefs keinen dieser Vorteile haben. Und auch wenn sich Mahomes und Kelce darauf vorbereiten, den nächsten Super Bowl zu erringen, ist das alleine kein Argument. Die Organisation der Chiefs, tja, wir ernten, was wir sehen. Die waren einfach zu erfolgreich beim Aufbau einer Fanbase, einer Fanbasis in Kansas City. Und andere Franchises waren zu gut darin, andere Regionen in ihrem Umland zu erobern. Ein Umzug macht für die Chiefs keinen realistischen Sinn. Es sei denn, Hunt möchte der Mann sein, der sein Team nach London, Berlin oder Mexico City bringt, wo das Publikum des Sports zwar wächst, aber natürlich nicht mit dem Zuschauer aus dem Mittleren Westen und des Bundesstaates Missouri zu vergleichen ist. Ich bilde mir da aus gewissen Gründen etwas ein, oder ich bilde mir aus gewissen Gründen ein, da zumindest etwas mitreden zu können. Außerdem ist ja auch der Zugang zu den internationalen Märkten Gegenstand intensiver Verhandlungen zwischen den NFL-Besitzern. Sprich, Ka-Ching. Auch das wird man den Chiefs nicht hier als Pausenbrot, geh mal los, einfach so mitgeben. Die Finanzierung von Stadien ist also, wie wir sehen, ein Wettlauf zwischen lokalen Regierungen, die darauf erpicht sind, die großzügigsten Steuer- und Anleihepakete Unternehmensriesen zu vergeben, die eigentlich nicht brauchen, weil die sind ja vermögend. Der Kongress könnte jetzt versuchen, diesen Wettlauf landesweit zu stoppen, indem er nationale Beschränkungen für die Großzügigkeit gegenüber Stadien erlässt. Aber die Legislative hat in der Vergangenheit nur flüchtiges Interesse daran gezeigt. Das gab den Chiefs-Fans und den Wählern von Jackson County die einmalige Gelegenheit, dem Rest der USA mal zu zeigen, wo Bartels den Most holt, wo es lang geht. Ja, ihr Team ist großartig und hat keinen Anreiz, jemals woanders hinzugehen, wenn man ehrlich ist. Keine Gruppe von Football-Fans hatte je eine bessere Gelegenheit, auf die übliche Angstmacherei, auf die übliche Drohkulisse, dann gehen wir weg, zu reagieren, indem sie diese als eben solche aufzeigt und auslacht. Es ist eine Kulisse, mehr nicht. Da ist keine Substanz dahinter. Von 1990 bis 2023 stimmten die Wähler landesweit über 57 Stadion- und Arena-Vorschläge ab. 22 wurden abgelehnt, 35 wurden genehmigt. Gerade im Dezember stimmten die Wähler von Oklahoma City mit überwältigender Mehrheit einer Mehrwertsteuererhöhung von 1% für 6 Jahre zu, um so die Finanzierung einer neuen Arena im Stadtzentrum für die NBA-Mannschaft Oklahoma Thunder zu unterstützen. Kostenpunkt mindestens 900 Millionen Dollar. Im Mai letzten Jahres lehnten die Wähler in der Phoenix-Vorstadt Tempe in Arizona einen Vorschlag für ein 2,3 Milliarden teures Vergnügungsviertel ab, das eine neue Arena für die Arizona Coyotes aus der NHL beinhaltet hätte. Die Niederlage war der letzte Rückschlag für das Eishockey-Team, das bereits 2009 mal Konkurs anmelden müsste und jetzt in einer Arena mit 5.000 Plätzen spielt. Ja gut, da kann ja nichts werden. Und das teilen sich dann auch noch mit Arizona State. Ja, Ende vom Lied. Am letzten Wochenende gaben die Coyotes nun ihren Umzug nach Salt Lake City bekannt. Es gibt aber auch öffentliche Subventionen für Stadien und Arenen, die von den gewählten Vertretern genehmigt werden, ohne dass es zu einer Volksabstimmung kommt. Letztes Jahr genehmigte der Stadtrat von Nashville 760 Millionen Dollar an lokalen Anleihen sowie weitere 500 Millionen an staatlichen Anleihen. Alles, um ein neues Footballstadion für die Tennessee Titans im Wert von 2,1 Milliarden Dollar zu finanzieren. Und es gab dort kein öffentliches Referendum. Ich nenne es mal Zuschuss zum Bau des neuen Footballstadions für die Buffalo Bills kam auch zustande, ohne dass es ein öffentliches Referendum gegeben hat. Der Vorschlag der Royals und Chiefs musste den Wählern vorgelegt werden, weil die Verfassung des Bundesstaates Missouri eine öffentliche Abstimmung über lokale Steuern vorschreibt. Nur die Wähler in Jackson County hatten ein Mitspracherecht, da die vorgeschlagene Steuer nur für Verkäufe in diesem County galt und in Kansas City selber. Die Zustimmung der Wähler wäre möglicherweise nicht erforderlich, wenn die Teams ihre Stadien ohne eine Steuer finanzieren könnten. Eine Möglichkeit wären, wie gesagt, privat finanzierte Anleihen. Aber das wollen die Herrschaften, wie gesagt, nicht. Die Bedürfnisse der Royals gehen dabei sogar noch weiter. Im Falle einer Genehmigung würde die 3/8 Cent Umsatzsteuererweiterung über 40 Jahre hinweg mehr als 2 Milliarden einbringen. Die Chiefs und die Royals würden sich das Geld zur Hälfte teilen. Jedes Team bekäme pro Jahr 27 Millionen Dollar. Die 1 Milliarde Dollar an Umsatzsteuergeldern würde in das neue Stadion der Royals fließen. Aber diese 1 Milliarde würde nur ein Drittel der Kosten des Gesamtplanes decken. Das Team wäre nämlich auf sich allein gestellt, um das benötigte Geld für das geplante umliegende Ballpark Village selbst aufzubringen. Und bevor die Royals das Geld aus der Umsatzsteuer, aus der Erhöhung überhaupt verwenden können, muss der Bezirk noch fast 200 Millionen Dollar an Schulden für den Truman Sportkomplex abbezahlen. Und da die Royals einen Kredit aufnehmen wollen, um die Baukosten im Voraus zu finanzieren, müsste ein Großteil der Mehrwertsteuereinnahmen sowieso für Zinsen verwendet werden. Damit verbleiben nur zwischen 250 und 350 Millionen Dollar, die tatsächlich zur Deckung der Stadionkosten verwendet werden könnten. Und mehr als zwei Drittel der Kosten des Stadions bleiben unberücksichtigt. Also, selbst wenn man da jetzt der Geschichte zustimmen würde, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Royals nochmal an öffentliche Töpfe heran wollen. Und so kam es am 2.4. zu einem verhältnismäßig klaren Wahlausgang im Jackson County. Mit überwiegender Mehrheit lehnten die Wähler eine Verlängerung der 3/8 Cent Umsatzsteuer ab. Kurz vor 21 Uhr Ortszeit meldete der Bürgermeister von Kansas City, Quinton Lucas, über seinen Ex-Account, dass die Abstimmung nicht erfolgreich war. Weniger als eine Stunde später bestätigten die Royals und die Chiefs, dass sie mit einem, ja, im Verhältnis überwältigenden Vorsprung verloren hatten. Um 22 Uhr waren 100% der Stimmen ausgezählt, 58% stimmten mit Nein, 42% mit Ja. Game over. Wir respektieren den demokratischen Prozess. Wir respektieren die Wähler von Jackson County und die Ergebnisse der Wahl, sagte Royals-Eigentümer John Sherman. Wir sind aber auch zutiefst enttäuscht, denn wir sind fest davon überzeugt, dass Jackson County mit den Chiefs und den Royals weitaus besser dran ist. Dies ist eine Überzeugung, die ich sowohl beruflich als auch persönlich vertrete, als jemand, dessen Wurzeln tief in dieser Stadt liegen. Wir werden uns einige Zeit nehmen, um über das Ergebnis nachzudenken, es zu verarbeiten und einen Weg nach vorne zu finden, der für die Royals und für unsere Fans funktioniert. Tja, und warum? Mehrere führende Persönlichkeiten in der Stadt und im Bezirk, die waren der Meinung, dass die finanziellen Zusagen der Royals und Chiefs, ihr habt doch die Kohle, das reicht nicht. Der County Executive, das ist sowas wie ein Geschäftsführer des Jackson County, Frank White, der übrigens nebenbei auch noch Mitglied der Kansas City Royals Hall of Fame ist, der hat dem Vorschlag nie vollständig zugestimmt. Und Casey Tenants, eine Gruppe von 10.000 Mitgliedern, die sich für Rechte von Mietern und für den Wohnungsbau einsetzt, die hatte sich ebenfalls gegen den Vorschlag ausgesprochen und forderte die Wähler auf, die Verlängerung abzulehnen, indem sie betonte, dass die Steuerzahler einen zu hohen Prozentsatz für den Bau eines neuen Ballparks und weitere Modernisierung vom Arrowhead zahlen würden und davon außer beim Footballspiel gar nichts haben. Denn mit 2 Millionen Dollar an Steuergeldern, so sagten sie, könnte eine ganze Menge für die Entwicklung unserer Gemeinde getan werden, sagte einer der Geschäftsführer von Casey Tenants, dem Fernsehsender Fox 4 in Kansas City. Fox 4, nicht Fox 40, das ist eine Trillerpfeife. Die Milliardäre finanzieren nicht meine Ideen und Wünsche. Warum sollte ich ihre Ideen und Wünsche finanzieren? Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es eine ziemlich schäbige Art war, etwas zu verkaufen. Ziemlich schäbig in Bezug auf die Art und Weise, wie es übermittelt wurde. die Botschaft, die Täuschung, die Ernüchterung und die Erpressung. Oha, da war ja mal einer sehr meinungsstark, sehr meinungsgefestigt. Royals Owner Sherman hat mehrfach erklärt, dass dies die letzte Möglichkeit der Royals im Kaufmann Stadium, das 1973 eröffnet wurde, letzte Saison, nicht Möglichkeit. Die letzte Saison ist 2030. Vor der Wahl sagte Sherman, man hätte keinen Plan B für den negativen Ausgang der Wahl. Sollten die Royals nicht in der Lage sein, vor 2030 in ein neues Stadion im Stadtzentrum umzuziehen, könnte es sein, dass die Mannschaft Kansas City verlässt und eben in einen anderen Markt zieht, der bereit ist, ihnen eine neue Hütte zu bauen und vor allem zu finanzieren. Und so könnten im Jahr 2032 die Chiefs vor ihren Fans auf der dunklen Seite des Mondes in Kansas spielen, da die Entwickler von jenseits der Staatsgrenze dem Team in den letzten Jahren entsprechende Vorschläge unterbreitet haben. Darüber unterhalten kann man sich, ob das alles so sinnvoll ist, habe ich ja eben erklärt, muss man sehen. In diesen Gesprächen haben die Entwickler mehrere Standorte vorgegeben, die für ein hochmodernes Stadion und eine Trainingseinrichtung attraktiv wären. Ein logischer Standort könnte, wie gesagt, auf der Kansas-Seite von Kansas City sein, in der Nähe des Kansas Speedway und des Children Mercy Park, Heimspielstelle von Sporting Kansas City, Fußball. Wir sind enttäuscht, sagte Chiefs-Teamchef Mark Donovan. Wir sind der Meinung, dass wir das beste Angebot für Jackson County unterbreitet haben. Wir waren bereit, die langjährige Partnerschaft der Teams mit diesem Bezirk zu verlängern. Wir werden das tun, was im besten Interesse unserer Fans und Organisation ist. Und wir werden es auch weiterhin tun. Hört er sich eigentlich selber reden? Das beste Angebot für Jackson County? Alter, ihr könnt vor Kohle kaum geradeaus gehen. Und naja, Tim Smith, der Kampagnenmanager des Komitees gegen das neue Royals Stadion, der feierte das Ergebnis der Wahl, indem er die Wähler lobte und sagte, Leute, verlangt mehr von den Royals, aber auch von den Chiefs. Er sagte, die Menschen, das wird jetzt wieder sehr amerikanisch-theatralisch, die Menschen in ganz Jackson County, egal welche politische Überzeugung sie haben die Chance ergriffen, gegen Goliath zu kämpfen, sagte Smith gegenüber dem Fernsehsender Fox 4. Und er sei froh, dass sie Goliath an dem Abend erschlagen haben. Das sei die Botschaft an die Milliardäre, dass normale Menschen immer noch wichtig seien. Tja, und wie geht's jetzt weiter? Mal links und rechts gucken. Nach verlorenen Wahlen umgingen einige Teams die Wähler, um neue Stadien zu bekommen. 1997 lehnten die Wähler in 11 Bezirken im Südwesten Pennsylvanias eine vorgeschlagene 0,5 Cent Verkaufssteuer ab, mit der ein gemeinsames Stadion der Major League Baseball Pittsburgh Pirates und der NFL Pittsburgh Steelers durch zwei separate Einrichtungen ersetzt und die Erweiterung eines Kongresszentrums finanziert werden sollte. Ein Jahr später genehmigte ein regionaler Entwicklungsdistrikt die öffentliche Finanzierung der neuen Einrichtung, ohne die Wähler erneut zu fragen. Ähnliche Szenarien spielten sich Mitte der 90er Jahre auch anderswo ab. Also als die Wähler in King County, Washington, einen Steuerplan für einen Ballpark der Seattle Mariners ablehnten, drohten die Eigentümer damit, das Team zum Verkauf anzubieten. Innerhalb eines Monats genehmigten die Gesetzgeber des Bundesstaates einen neuen Finanzierungsplan für das neue Baseballstadion. Nachdem die Wähler in Wisconsin eine Sportlotterie für ein neues Baseballstadion der Milwaukee Brewers abgelehnt hatten, genehmigte die Legislative des Bundesstaates eine regionale Verkaufssteuer, um die Finanzierung zu unterstützen. Letztes Jahr unterzeichnete der Gouverneur von Wisconsin ein Gesetz, mit dem weitere $500 Millionen an öffentlichen Geldern für die Stadionrenovierung bewilligt wurden. Wiederum ohne Wählerreferendum. Es kommt auch vor, dass Vereine nach einer Niederlage bei den Stadionwahlen wieder auf die Beine kommen und einen Sieg bei den Wählern erringen. Nachdem die Wähler in Houston 1999 ein neues Stadion für die NBA Rockets abgelehnt hatten, versuchten es die Befürworter im nächsten Jahr erneut und gewannen problemlos. Die San Francisco Giants Baseballer sind vielleicht das beste Beispiel für die Beharrlichkeit der Wähler. Zweimal sagten die Wähler in San Francisco Nein zu neuen Stadionplänen. Einmal in Santa Clara County und einmal in San Jose. Bevor die Giants ein privat finanziertes Stadion vorschlugen, das schließlich 1996 die Zustimmung der Wähler für eine notwendige Änderung des Bebauungsplans in San Francisco erhielt. Siehst du, geht doch. Die Chargers sind das jüngste Team der NFL, das nach der Ablehnung eines Stadionreferendums wirklich abgezogen ist. Die Wähler in San Diego lehnten 2016 einen Plan ab, die Hotelsteuer für ein neues Footballstadion und den Bau eines Kongresszentrums zu erhöhen. Die Chargers, wissen wir, zogen daraufhin in ein neues privat finanziertes Stadion in LA, das sie sich mit den Rams, die aus St. Louis umgezogen sind, teilen. Die Charlotte Hornets der NBA zogen 2002 nach New Orleans um. Später wurden sie in Pelicans umbenannt, nachdem die Wähler einen weitreichenden Plan zur Finanzierung einer neuen Basketballarena, eines Baseballstadions der Minor League, der Charlotte Knights, sowie von Museen und Kulturzentren abgelehnt hatten. Doch nur 6 Monate nach dem Weggang der Mannschaft genehmigte der Stadtrat von Charlotte einen Plan für eine neue Arena in der Innenstadt, ohne diesen den Wählern vorzulegen. Die NBA sprach Charlotte darauf ein Expansion-Team zu, kennen wir inzwischen unter dem Namen Charlotte Hornets. Tja, da schauen wir doch mal, wie das weitergeht. Das war's für heute. Nächste Woche gibt's wieder eine Kurzwäsche, und zwar zum Thema Kopfbedeckung in der NFL. Und die Folge solltet ihr nächste Woche besser nicht auf leeren Magen hören, denn es könnte dabei der Duft von dänischen Hotdogs, frischem Fisch und lokalem Craftbier mit durch die Lautsprecher kommen. Denn am Freitag fahren wir für eine Woche nach Dänemark in ein Ferienhaus. Und when in Rome, do as the Romans. Wir werden uns natürlich mit den regionalen Gegebenheiten arrangieren. Ich sag euch, das Leben an der Küste ist eines der härtesten. Wer sich jetzt fragt, und was ist mit der Folge über O.J. Simpson? Die ist in Arbeit. Die Recherche und Vorbereitung ist aber etwas umfangreicher. Denn das, was man anlässlich seines Todes in den deutschsprachigen Medien so lesen konnte, ja, also das ist meiner Meinung nach maximal oberflächlich. Wenn es eben nicht nur Gala Yellow Press werden soll, ist für die Geschichte des O.J. Simpson Kontext unerlässlich. Und dazu gehören dann beispielsweise auch die Rassenunruhen von Watts. Ja, da werdet ihr jetzt wahrscheinlich, wer, was? Ihr seht, das Ganze hat Potenzial für einen Zweiteiler. Mal sehen, was ich da so zusammentrage und, ja, ob ich meinen eigenen großen Worten gerecht werden kann. Wie immer entlasse ich euch aus der heutigen Folge mit: Wenn euer Telefon nicht klingelt, bin ich das. Fertig.